Gibt es einen wissenschaftlichen Beweis für den Zusammenhang zwischen HIV und AIDS oder nicht? Kerry Mullins, der Nobelpreisträger für Chemie aus dem Jahr 1993, kommt zum Schluss, dass es keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis für den Zusammenhang zwischen HIV und AIDS gibt. Nach jahrelanger Recherche steht er mit dieser Meinung nicht alleinig da. Die Zahl der AIDS-Kritiker wächst, was auch nicht verwunderlich ist, wenn man sich ein bisschen intensiver mit dieser Thematik auseinandersetzt. Was dran ist an dieser heiklen Theorie, gehört er heute bei uns bei Fact Is. Da sind wir zurück bei Fact Is, live aus dem Studio 2 von Radio Kaiserreg. Am Mikrofon für euch, der David Ebischer. Heute also bei Fact Is auf Radio Kaiserreg das Thema AIDS-Lüge. Also ganz als heikles Thema. Ein exzessiver Lebensstil hat das Phänomen AIDS entstehen lassen. hat die US-Seuchenbehörde CDC die Krankheitsgeschichte von 5 jungen Männern im Jahr 1981 richtig eingeschätzt, wäre aber nie der riesige Stein ins Rollen geraten. Von diesem Ausmaß schnell bis in die entlegensten Regionen von Afrika zu spüren war. Wo im Oktober 1980 und Mai 1981 die 5 homosexuellen Männer in 3 verschiedenen Krankenhäusern von Los Angeles wegen Pilzinfektion in der Lunge, PCP, also Hefepilzinfektion, auf die Schleimhaut und andere Erkrankungen behandelt sind, hat CDC vermutet, dass es sich um eine Infektionskrankheit aus primärer Ursache handelt. Im Bericht von der CDC vom 5.6.1981 über die Vorfälle steht geschrieben, dass sich die jungen Männer weder kannten noch gemeinsame Sexualpartner hatten. Weiterhin haben 2 von ihnen über häufigen sexuellen Verkehr mit verschiedenen Partnern geredet. Doch in einem Punkt herrscht absolute Einigkeit. Beim Gebrauch von inhalativen Drogen. Damit ist die in schwulen Kreisen sehr beliebte Schnüffeldroge Poppers gemeint, die den Analverkehr erleichtert, sowie Orgasmus und Erektion verlängert. Über Gefahren von Poppers, wo die chemische Bezeichnung Amylnitrit ist, klärt der Mediziner und Autor vom Buch «Die stille Revolution der Krebs- und AIDS-Medizin», der Dr. Heinrich Krämer, auf. Wer Poppers regelmässig zu sich nimmt, der schädigt nachhaltig die körpereigene Energieproduktion, sein Immunsystem und riskiert das Kaposi-Sarkom, eine Art Krebs zu entwickeln. Eine weitere Erklärung für die ersten AIDS-Fälle findet der Krämer in der Tatsache, dass viele homosexuelle Männer Ende der 70er Jahre unter anderem mit dem Antibiotikum Cotrimoxazol, also Bactrim, behandelt sind. Als 2-Komponenten-Antibiotikum, das nicht nur schwere Blutbindenschäden verursacht, sondern sich auch schädigend auf die Nieren auswirkt. Aus diesem Grund soll es laut Packungsbeilage auch nur maximal 14 Tage eingenommen kommen. Übrigens leitet sich der Name Antibiotika aus dem Altgriechischen ab und bedeutet nichts anderes als gegen das Leben. Jetzt ist es so, dass viele Homosexuelle bedingt durch ihr exzessives Sexualleben sehr oft an Geschlechtskrankheiten erkrankt sind. Ein Teufelskreis hat angefangen und sie haben mehr Antibiotika verschrieben bekommen. Der Nutzen von einem Antibiotikum liegt in der Tötung oder Verminderung schädlicher Bakterien. Hier liegt aber das Problem, denn es befinden sich im menschlichen Körper viele Milliarden nützliche Bakterien, die ebenfalls angegriffen werden, mit fatalen Folgen, denn fast alle Antibiotika hinterlassen ihre verheerende Wirkung an den Mitochondrien, die nahezu 90% von der gesamten Körperenergie produzieren. Die Beschädigung von diesen kleinen Kraftwerken wird nicht nur die Darmflora in starke Mitleidenschaft gezogen, sondern auch der gesamte Organismus leidet unter dem Energiemangel. Ein weiterer gravierender Nachteil von Antibiotika liegt in der Hemmung von der Folsäurevitamin. Die Folge ist, der Körper kann keine neuen Zellen mehr aufbauen, aber auch altes Zellmaterial nicht mehr entsorgen. Laut Heinrich Krämer profitieren davon Mikropilze, die die Erreger sind unter den AIDS-Patienten gefürchteten PCP-Lungenentzündung. Zu allem Übel sind aber die Menschen weiterhin mit dem Medikament behandelt gekommen, das der Auslöser für ihres PCP-Infektion sei. Also entsteht ein Kreislauf aus ging mehr auftretenden Infektionen, die fälschlicherweise von den Ärzten mit Antibiotika, Antipilzmittel und anderen Medikamenten behandelt worden sind. Und die ganze Mixtur aus dem, dass das Leben von vielen sexuell aktiven Männern bestanden hätte, hat sich einen schlechten Gesundheitszustand breit gemacht. Man muss kein Mediziner sein, um zu erkennen, wie schlechte Ernährung, wenig Schlaf, Drogenkonsum, Dauermedikation mit Antibiotika und exzessive Sexualleben als Menschenleben dauerhaft krank machen kann. Leider ist das Erschaffen von einem neuen Virus lukrativer gewesen. Das als Aussagen von Wissenschaftlern und nicht von uns, von Radio Kaiserreich selbstverständlich. Das ist ein sehr heikles Thema und wir distanzieren uns natürlich hier von diesen wissenschaftlichen Aussagen, weil wir persönlich natürlich nicht nachvollziehen können, ob das 100% wahr ist oder nicht. Nichtsdestotrotz hat es uns natürlich interessiert, auch an solche heikle Thesen einmal ans Tageslicht bzw. an eure Ohren zu fördern. Apropos Ohren, machen wir euch etwas Gutes für eure Ohren und hören uns um ein bisschen Musik an, und zwar von Star Sailor, 4 to the Floor. Ganz genau, wir sind hier gegenüber bei Radio Kaiserreich in der Sendung Fact is zum heutigen Thema AIDS lüge oder nicht. Es gibt kein einziger wissenschaftlicher Beweis für einen Zusammenhang zwischen HIV und AIDS. Zu diesem Entschluss kommt Kari Mullis, der Nobelpreisträger für Chemie aus dem Jahr 1993. Nach jahrelanger Recherche steht er mit dieser Meinung nicht alleinig da. Die Zahl der AIDS-Kritiker wächst Tag für Tag. Was auch nicht weiter verwunderlich ist, wenn man sich ein bisschen intensiver mit dieser Thematik auseinandersetzt. Wie dem auch sei, da es keinen Beweis gibt für ein angeblich AIDS-Virus, hat die Zeitschrift Continuum als Preisgeld von 100.000 Dollar für denjenigen ausgesetzt, der als erster den Beweis erbringt. Es versteht sich natürlich von selber, dass das Preisgeld bis heute noch auf Empfänger wartet, sieht der Kulis. Wieso aber weiterhin die Behauptung vom HIV-Virus aufrechterhalten wird, kommentiert der Mullis also. Weltweit haben sich 10.000 Leute auf AIDS spezialisiert. Niemand von ihnen ist an einer Möglichkeit interessiert, dass HIV gar nicht AIDS verursacht, weil dann nämlich ihre ganze wissenschaftliche Arbeit nutzlos wäre. Die Hysterie um AIDS hat sich zu einem Milliardengeschäft entwickelt. Aus der tödlichen Seuche, die Mitte der 90er Jahre eigentlich hätte jeder Europäer hätte sterben laut These, ist eine Krankheit geworden, an der jährlich offiziell gerade einmal um die 500 Menschen sterben. Und die Frage muss erlaubt sein, an was sterben Personen, die laut Sterbestatistik unter Kategorie AIDS fallen. Antwort, sie sterben an altbekannten Krankheiten, weil er dann zu AIDS umgewandelt werden. Das also die Aussage vom Kulis. Eine weitere Aussage ist, dass die AIDS-Epidemie in Afrika als Schurmärli sei. Bestes Beispiel dafür ist der afrikanische Kontinent. Hier wird aus Typhus, Malaria, Tuberkulose, Cholera etc. eine AIDS-Epidemie gemacht. Obwohl die Ursachen für die alteingesessenen Krankheiten in der mangelnden Nahrung, der schlechten Wohnverhältnis und im verseuchten Trinkwasser zu suchen sind. Die Folgen für die betroffenen Personen sind erschreckend. Viele von ihnen lassen sich aus Angst vor einer AIDS-Diagnose und der damit verbundenen psychischen Isolation überhaupt nicht mehr ärztlich behandeln. Der ehemalige zimbabwische Gesundheitsminister Timothy Stamps bringt es auf den Punkt. Die HIV-Industrie sei landesweit als millionenschweres Geschäft. In seiner Ansicht nach sei das zur Ehre von der grössten Gefahren für Gesundheit geworden. Leider haben viele afrikanische Regierungen AIDS aus einer Goldgrube entdeckt und beugen sich den Machenschaften der Pharmaindustrie. Celia Farber, Autorin vom Buch Serious Adverse Events, fasst ihr das Erlebnis so zusammen. Wo es AIDS gäbe, hätte es auch Geld gegeben. Eine brandneue Klinik, ein neuer Mercedes, der vor dem Gebäude steht, moderne Testlabor, hochbezahlte Jobs und internationale Konferenzen. Die allgemeine Immunschwäche von vielen Afrikanern hat aber auch wirklich gar nichts mit dem todmachenden Virus zu tun. Und darum ist die Behauptung, AIDS-Ausbreitung in Afrika sei gross, nichts weiter als eine lukrative Lüge. Durch die sehr seltenen betriebenen Ursachenforschung in der Schulmedizin müssen Viren aus vermeintlich Krankheitsverursacher herhalten. Die alles entscheidende Frage bleibt allerdings, wie es zu der Behauptung kommen konnte, dass der HIV-Virus der Verursacher von AIDS sei. Mehr dazu gerade nach der Enigma.
Make you wonder and start to laugh. You must then start to cry.
Weiter geht's bei Fakt ist mit der AIDS-Lüge oder eben auch Nicht-Lüge. Wie aus gescheiterten Krebsforscher plötzlich AIDS-Forscher geworden sind. Die Antwort findet ihr als Ursprung in der Krebsforschung, wo 1970 das Enzym Reverse Transcriptase, also das RT, entdeckt worden ist. Mit Anwesenheit von dem umgekehrt schaffenden Umschreiben-Enzyms sind Forscher von der Aktivität von einer altbekannten, aber völlig unbedeutsamen Virusart ausgegangen, den sogenannten Retroviren. Da die Untersuchungen von der Medizin darauf ausgelöst sind, inwieweit Viren aus möglichen Ursachen für bestimmte Krebsarten in Frage kommen, haben sie geglaubt, in Form von Retroviren einen entscheidenden Faktor gefunden zu haben. Daraus ergeben hat sich folgendes Denkmuster. Nachweis von Reverse Transcriptase, Aktivität von Retroviren, mögliche Entstehung von Krebs. Das Fehldeichen hat spätestens 1985 widerlegt werden, wo man entdeckt hat, dass die RT ein Reparaturmechanismus von der DNA ist und dabei hilft, Chromosomenbrüche zu reparieren. Das RT-Enzym hat somit nichts mit Retroviren zu tun, also ist vielmehr Bestandteil von ganz normalen Zellen, wie der Nobelpreisträger und RT-Entdecker Howard Temin bereits 1974 bekannt hat gegeben. 9 Jahre später, am 8.11.1983, hat die US-amerikanische Genetikerin Barbara McClintock in ihrer Nobelpreisrede erklärt, dass sich das Erbgut von Lebewesen ständig verändert. Speziell bei Reagenzglasversuchen mit Zellkulturen würden durch schockartige Einflüsse neue Gensequenzen entstehen. Ein Forscher hat das Handwerk verstanden und hat sich besonders ins Zeug gelegt, um ein Virus aus potenziellen Krebserregern zu finden. Sein Name Robert Gallo. Und spätestens seit dem Jahr 1971, wo der damalige amerikanische Präsident Richard Nixon im Krebs den Kampf angesiedelt hat, hat es geschonnen, dass der Entdecker von dem angeblichen AIDS-Virus nicht mehr können aufhalten. Jeden Monat hat der amerikanische Staat fortan mehrere Millionen Dollar aus öffentlichen Geldern im Gallos Labor für Tumorvirologie investiert. Doch die Ergebnisse, die Gallo in all diesen Jahren abgeliefert hat, sind weit hinter den Erwartungen geblieben. 1975 hat er versucht, zum ersten Mal mit der Entdeckung vom ersten menschlichen Retrovirus im HL23 Medizinwelt hinter das Licht zu führen. Doch andere Wissenschaftler haben seinen Betrug bemerkt und ihm ist nichts anderes übrig geblieben, als seine Entdeckung zurückzuziehen. In Wahrheit sind menschliche Retrovirus aus einer Mischung von 3 unterschiedlichen Gensequenzen bestanden, die er dann aus Viren hat patentieren lassen. Als der Robert Gallo 1980 ein zweites Mal hat versucht, ein Retrovirus, der HTLV-1, das Licht der Welt zu erblicken, hat er auch für die Existenz von diesen angeblichen Viren keinen Beweis erbringen können. Der deutsch-amerikanische Molekularbiologe und AIDS-Kritiker der ersten Stunde, Peter Duisberg, geht davon aus, dass der Gallo genetische Veränderungen in überlebenden Personen von den Atombombenabwürfen von Japan festgestellt hat. Fakt ist, auf der Suche nach einem Virus, das Krebs verursachen soll, hat Robert Gallo in über 10 Jahren Forschungsarbeit lediglich virusähnliche Partikel in einigen japanischen Leukämiekranken festgestellt. Wo ihm und seinem Team dann vom National Cancer Institute 1 Milliarde Geld haben für die retrovirale Krebs Forschung so langsam aber sicher zugetragen ist, ist ihnen das rätselhafte Phänomen AIDS gerade recht gekommen. Aus den gescheiterten Krebsforschern ist innerhalb kürzester Zeit ein AIDS-Forscher geworden. Für die neue Aufgabe standen noch schnell um millionenschwere Forschungsgelder zur Verfügung und bis heute soll übrigens bei keiner anderen Krankheit so viel Geld ausgegeben worden sein wie bei AIDS. Gleichzeitig ist die Erfolgsquote nirgends geringer. Wo schliesslich am 23. April 1984 der Robert Gallo im Auftrag vom amerikanischen Gesundheitsministerium auf einer Pressekonferenz der Welt hat verkündet, er habe das Virus entdeckt, das für die Entstehung von AIDS verantwortlich ist, hat der Siegeszug vom AIDS-Establishment angefangen. Niemand hat im Gallos Arbeiten können überprüfen, weil die erst Wochen später publiziert worden sind. Die Vorgehensweise stellt eine klare Verletzung zu strengen wissenschaftlichen Richtlinien dar. Und was noch viel schlimmer war, ist viel dramatischer, seiner Untersuchungen hätte keinerlei Beweise können liefern. Der Gipfel des Gallos Betrügereien war aber damit noch lange nicht erreicht gewesen. Die Virenstämme, deines Entdeckung, die er für sich deklariert hat, hat er sich von einem französischen Kollegen, Luc Montagnier, angeeignet. Zu dieser Feststellung ist am 25.10.1994 der Blutuntersuchungsausschuss vom Deutschen Bundestag gekommen. Einer der aufwendigsten Untersuchungsausschüsse der deutschen Historie. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit zwischen Gallo und Montagnier, wo bis heute die höchsten politischen Gremien Wellen geschlagen hat, hat man sich am Ende brüderlich geeinigt über das Entdeckungsrecht. Der Montagnier selber hat die These HIV verursacht AIDS stets angezweifelt und 1997 in einem Interview eingeräumt, dass die mit dem Elektromikroskop gemachten Fotos vom angeblichen HIV-Virus kindertypische Beschaffenheit von einem Retrovirus aufweisen. So viel zu diesen anstrengenden Gedankengängen, die man da mitmachen muss. Zur Auflockerung machen wir ein bisschen Musik und sind gerade mit zurück bei Fact Is. Jawohl, wir sind da ging noch bei Fact Is, heutige Thema AIDS oder AIDS-Lüge. Wir kommen zu einem letzten Block, und zwar die tödliche Wirkung vom AIDS-Medikament AZT. In den 60er Jahren hat Jerome Horwitz versucht, ein wirksames Medikament zu entwickeln, in der Hoffnung, damit Krebszellen können zu töten. Doch die chemotherapeutische wirkende Substanz AZT ist so giftig gewesen, dass alle Versuchsmäuse gestorben sind. Letztendlich ist der Horwitz vom AZT so angewidert, dass er es, wie er selber sieht, auf einen Müllhaufen geschleudert hat und nicht einmal auf sein wissenschaftliche Auszeichnung aufbewahrt hat. Damit landet es über 20 Jahre in der Schublade, bevor er 1987 das zweite Mal, diesmal aus AIDS-Medikament das Licht der Welt erblickt. Dabei ist AZT-Retrovir so toxisch, dass auf der Verpackung für Laboratorien ausdrücklich davor gewarnt wird. Giftig bei Inhalation, Hautkontakt oder Verschlucken, Schutzkleidung tragen. Aber von dem bekommt der Patient schließlich nichts mit. Denn für sie ist das Gift das Medikament. Selbst der Hersteller und Pharma-Riesen GlaxoSmith-Kline gibt dem seine schädlichen Auswirkungen auf Leber, Knochenmark und Muskulatur in den Beipackzetteln an. Doch auch die Herzmuskulatur, die Bauchspeicheldrüse sowie das Hirn- und Nervensystem unterliegen in einer starken Schädigung von dem Zellgift. Im Jahr 1995 ist die Mehrfachkombinationstherapie eingeführt worden, bei der den Patienten mehrere antiretrovirale Präparate auf einmal gekommen sind. Mittlerweile gibt es rund 2000 AIDS-Präparate, wo deren therapeutischer Wert laut Beipackzettel mehr als nur zweifelhaft. Und leider besitzen all die Medikamente die gleichen schädigenden Wirkungen auf die Mitochondrien wie AZT. Ein paar Jahre vor Einführung von der Kombinationstherapie haben sich die tödlichen Auswirkungen von AZT nicht mehr verbergen. Und man hat einfach Tagesdosis von 1500 mg auf 500 mg angesetzt. Sogar der HIV-Urvater Robert Gallo hat in einem Spiegel-Online-Interview vom 11.03.2005 eingeräumt, dass die Weitergabe von AIDS-Medikamenten an dritte Weltländer an Katastrophen könnte auslösen. Das Geschäft mit AIDS-Medikamenten boomt. Jährlich können pro Patient 8'000 bis 12'000 US-Dollar für AZT verdient werden. So ist es dann auch nicht verwunderlich, dass die 1987er Fischel-Studie über die Wirksamkeit von AZT von dem damaligen Hersteller Wellcome selber finanziert gekommen ist. Zwar kann die kurzzeitige Einnahme von AZT bei lebensbedrohlich erkrankten Menschen die letzte Rettung sein, aber langfristig überwiegt deren Giftwirkung. Zu diesen Erkenntnissen kommt unter anderem die Frankfurter Ärztin Juliane Sacher. Das würde ja erklären, wieso mit der Einführung von AZT 1987 die Zahl der AIDS-Toten und Neuerkrankungen deutlich angestiegen ist und erst wo Anfang der 90er Jahre die Dosis um ein Drittel von der ursprünglichen Menge angesetzt gekommen ist, sie zahlen um mich gegen Achi. Noch etwas zum Sinn oder Unsinn von diesem Antikörpertest. Ein HIV-Antikörpertest ist nicht nur wertlos, sondern auch gefährlich. Er hat absolut keine Aussagekraft, weil mit ihm nicht das angebliche Virus nachgewiesen wird. Es wird lediglich sogenannte Antikörper nachgewiesen, auf die das HIV-Virus zu reagieren. Mitte der 80er Jahre hat man aus den Blutproben von schwer erkrankten AIDS-Patienten Eiweisskörper selektiert und aus Antigenen für die Eichung von diesen Tests benutzt. Normalerweise soll ein Virus isoliert werden, als Antigen, und ein Antikörpertest auf das eine Virus können jetzt eichen. Da es aber kein HIV-Virus gibt, kann der Antikörpertest auch nicht funktionieren. Wenn verwundert es da noch, dass eine Grippeimpfung Schwangerschaft, Alkoholkonsum, Malaria und herkömmliche Infektionen zu einem positiven Testergebnis führen. Insgesamt können über 60 verschiedene Krankheiten einen positiven HIV-Test hervorrufen. Katastrophal. Auch sind die Testverfahren von Land zu Land unterschiedlich. So kann man in England positiv getestet werden, sich ins Flugzeug setzen und in Griechenland oder Neuseeland ein negatives Ergebnis bekommen. Eine weitere Ungereimtheit hat der New Yorker Arzt Roberto Giraldo bei seinen Laboruntersuchungen herausgefunden. Alle Proben von vorher 83 negativ getesteten Personen sind positiv, wenn er das Blut bei diesen Tests nicht verdünnt. Den Anstoß für seine Untersuchungen hat er bekommen, und er die außerordentlich hohe Verdünnung bei den gängigen AIDS-Tests ELISA und Western Blot hat bemerkt. Normalerweise wird das Serum von einer Person bei einem Antikörpertest nur leicht oder gar nicht verdünnt. Mit diesen äußerst fragwürdigen und zuverlässigen Testverfahren schöffeln die Pharmafirmen mit Milliarden. Doch nicht nur die, oder Gallo und der Montagnier machen Monat für Monat ihren Reibach. Die beiden teilen sich aus der Entwicklung vom AIDS-Test anfallenden Tatiemen. AIDS ist in erster Linie ein riesiges Geschäft an unschuldige Menschen, die auf grausame Art und Weise ihr Leben müssen lassen. Der Gründer von der Weltförderungsgesellschaft, James Shikwaiti, hat 2005 in einem Interview gesehen, dass mit nichts anderem so viel Geld verdient werden kann, wie mit diesen schockierenden AIDS-Zahlen. AIDS ist hier eine politische Krankheit, wir sollten besonders misstrauisch sein. Das ist also eine Aussage von ihm. Was für das seit Jahrhunderten gebeutelte Afrika gilt, gilt auch für die ganze Welt. Es werden rund um den Globus Krankheiten erfunden, die genau genommen gar Kinder sind. Auf der anderen Seite werden wirklich ernstnehmende Krankheiten, an denen, wo man jedes Jahr Millionen von Menschen sterben, kaum ernst genommen. Die hiesige Medizinindustrie macht auf Kosten von der Allgemeinheit Milliarden Gewinne, wie sie sich am jüngsten Beispiel von der Schweinegrippe-Epidemie umgezeigt hat. Weil ein Hintergrund das ständige Erfinden von neuen Seuchen hat, zeigt als anderes Beispiel vom Irrsinn vom Impfen. Vielleicht als anderes Mal hier bei uns bei Fact Is als Sendung über Impfen. Quellen zu den Sachen, die ich jetzt euch da erzählt habe, sind zum Beispiel die stille Revolution der Krebs- und AIDS-Medizin, das hat geschrieben der Dr. Heinrich Krämer, Mythos HIV von Michael Leitner oder weitere Sachen habe ich gefunden von Virus Wahn von Thorsten Engelbrecht und Klaus Köhnlein. Dann gibt es natürlich auch Online-Sachen, wo man wahnsinnig viele Informationen bekommt, wie zum Beispiel www.aids-kritik.de oder aids-info.net und so weiter und so fort. Sehr viele Quellen also da dazu. Weitere Quellen findet ihr bei uns auf der Webseite kaiserig.ch. Das wäre schon mal gewesen, heute mit der Sendung live aus dem Studio 2 von Radio Kaiserig mit der Sendung Fact Is. Am Mikrofon für euch der David Emischli. Ich hoffe, es hat noch gefallen und hat noch ein weiteres Mal animiert und angeregt, jetzt euch weiterhin über das Thema zu unterhalten. Auch heute, wie ging, freuen wir uns natürlich auf euer Anruf, euer Anregungen, euer Mitteilungen. Schickt sie ganz einfach an info@swiss-radio.ch. Dann können wir umgehend mit euch in Kontakt treten und schauen, was ihr für Themen habt, für Anregungen oder sogar zu der heutigen Sendung euer Kommentar, den ihr abgebt. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Beiträge. Schaltet das nächste Mal um mich ein, wenn es heisst Fact Is. Ihr wisst, jeden Dienstag am Abend um 8 Uhr kommt die aktuelle Sendung. Am Mittwoch, am Tag drauf also, jeweils am 12.30 Uhr, kommt die Wiederholung. Fact Is, Hintergrundinfos mit Durchblick. Das wär's gsi. Tschüss zusammen, bye bye, macht's gut und habt Sorge. Dreaming for so long to
Radio Kaiserreich.